Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Und wir lachen, weil wir, bevor ihr uns hört, sprechen wir immer unseren Cutter Simon an, der es irgendwie immer noch mit uns aushält. Und irgendwann machen wir mal ein Behind-the-Scenes von den albernsten Begrüßungen. Hallo Samira.
Hi Friedemann, ich bin so froh, dass wir ihn noch nicht gebrochen haben mit unseren Amps und unserem Quatsch immer zu Beginn.
Eines Tages wird er einfach nicht mehr zur Schule kommen.
Streiken, ja.
Der Arme. Aber schön, dass ihr zuhört bei dieser ersten Episode Piratensender Powerplay im Sommer 2022. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, aber Samira und ich sind heute beide in München an diesem, heute zeichnen wir ausnahmsweise Donnerstag auf, und ich hoffe, du hast auch schon leichten Sonnenbrand, Samira.
Nein, ich selbstverständlich mit meinem Phänotyp nicht, aber in der Tat ist zumindest die Sonne hier ausgebrochen, was wirklich eine wohltuende Abwechslung ist. Und yay, 2 Wochen, ein bisschen Sommer, Sonne, juhu, und dann wieder Herbst, cool.
Ja, das werden fantastische 2 Wochen. Und noch viel besser ist ja, dass in diesem Sommer auch das große Piratensender Powerplay-Event Nummer 1 von vielen, so viel kann man schon mal verraten, stattfindet, und zwar am Freitag, den 20. Mai in Berlin im The Read. Es gibt noch wenige Karten, und da wir auch viele Freunde und Freundinnen einladen wollen, schnappt sie euch jetzt, weil sonst sind sie weg. Wir verschenken die sonst einfach an Leute, denen wir Gefallen schulden, zum Beispiel unseren Cutter Simon. Und es wird auch einen Gast geben, den wir vielleicht am Ende dieser Episode verraten. Vielleicht auch nicht.
Genau, und es ist nämlich auch wirklich ein besonders schöner Anlass, nämlich das 2-jährige Bestehen von Piratensender Powerplay, was auf den Tag genau oder fast gefeiert werden kann. Das heißt, es wird ein richtig guter Abend.
Und wir versprechen jetzt hoch und heilig, dass wir nie wieder Werbung für dieses Event machen, weil dann ist es ja auch durch. Ab da machen wir wieder Werbung für andere Events. Und wir versprechen diese Woche auch, worüber wir nicht reden werden. Worüber reden wir nicht, Samira?
Wir werden auf gar keinen Fall über Helikopterflüge und Lambrecht und Familienmanagement sprechen, welches offensichtlich in das politische Leben hineingesippt hat.
Nein, wir werden nicht darüber sprechen, welche Söhne von welchen MinisterInnen den Sommer, den Ausgebrochenen, auf welchen Inseln verbringen. Ist uns egal.
Ja, ist es auch wirklich. Also nicht nur uns, es ist wirklich, wir sprechen nicht drüber.
Worüber sprechen wir denn heute?
Wir sprechen heute einerseits Anlass gegeben, wir werden nicht nur darüber sprechen, aber der Anlass wurde geboten durch den Auftritt von Soziologen Harald Welzer bei Anne Will, der sich einen Schlagabtausch, kann man es vielleicht nennen, oder er hat sehr viel monologisiert, muss man sagen, mit Melnik geboten hat, was die Sprecherposition in Bezug auf den Krieg und die Kritik an den Waffenlieferungen angeht. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, insgesamt über Kriegsverantwortung natürlich zu sprechen. Und ich würde auch gerne ein bisschen noch auf die deutsche Erinnerungskultur kurz einschwenken, weil er damit die Tür geöffnet hat.
Erinnerungskultur ist ja so ein Thema, was man mal so eben in 2 Minuten nochmal so kurz.
Ist auch so ein schönes Sommerthema auf jeden Fall. Und des Weiteren, auch hier ist der Anlass die Verkündung, dass das 1,5-Grad-Ziel eher erreicht werden wird, schneller erreicht werden wird als antizipiert, nämlich voraussichtlich in 5 Jahren.
Warte mal, stopp. Jetzt musst du nochmal sagen, das 1,5-Grad-Ziel wird in 5 Jahren erreicht?
Ach so, nein.
Verzeihung. Schön wär's, ich dachte gerade... Was habe ich verpasst?
Schön wäre.
Party. Wir schaffen es. Ah, das wird gut.
Das Ziel ist, so viel zum Thema schon Framing in meinem Kopf. Des Weiteren, und auch das ist erstmal der Anlass, der uns helfen wird, weiter über das Thema nachdenken zu können. Schneller als vorher gesagt werden wir vermutlich eine Erwärmung von 1,5 Grad erreichen, nämlich in voraussichtlich 5 Jahren. 5 Jahre, das ist nicht lang, und wir wollten das zum Anlass nehmen, um über die Protestaktionen gegen SUVs zu sprechen und die Frage, ob jetzt der Ausbruch von Gewalt gegen den Besitz von Klimasünden in irgendeiner Vorstellung, in irgendeiner mentalen Modulation legitim sein kann, in Anbetracht der Weltlage. Wow, das war richtig auf den Punkt. Richtig gut.
Das war richtig sommerlich anmoderiert, aber ich finde, das lassen wir einfach alles drin, damit ihr mal merkt, dass hier arbeiten auch nur Menschen, und bei über 25 Grad, dann werden die Sätze halt mal länger. Das ist doch nur menschlich, das ist gut. Das fordere ich ja immer ein, dass wir nicht so glatt hier sind. Wir sind eben kein Privatformatradio gelecktes Etwas voller Popmusik und Propaganda. Wir sind du und ich, Samira, Menschen von nebenan. Klammer auf, wie kommen wir in das erste Thema?
Von ganz normalen Menschen zu Harald Welzer.
Shots are fired, Samira.
Also ich,
sehr gut.
Es gibt einiges über diesen Auftritt zu sagen. Ich von der Gestus zur Haltung zum Impetus, aber ich glaube, das Interessanteste für mich war seine Argumentation in Bezug auf die Sprecherposition. Ah, vielleicht sollte man noch einen Schritt zurückgehen. Also es ging, wir hatten die Anne Will-Ausgabe, es wurde über den offenen Brief der Emma Unterzeichnenden gesprochen und zu Gast quasi, um diesen Brief auch zu verteidigen und zu vertreten, also der Brief, der die Position einnimmt, eben keine schweren Waffen zu liefern, war der Soziologe Harald Welzer, dessen Texte ich übrigens sehr schätze, dessen Buch ich auch für sehr wichtig erachte und auch sein ökologisches Engagement und auch seine Argumentation während der Pandemie fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Melnik hat wartungsgemäß die enthaltene Position des offenen Briefes kritisiert und das veranlasste Harald Welzer nochmal Position einzunehmen. Und warum ich den Auftritt besonders interessant war, ist, dass dort, glaube ich, zum ersten Mal auf so vokale Art und Weise öffentlich verhandelt worden ist, was der Zweite Weltkrieg historisch und konsequenzialistisch sozusagen für Deutschland für eine Wichtigkeit hat in Bezug auf ihre Außenpolitik, in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Es schimmerte immer durch, also welche Verantwortung, welche historische Verantwortung hat Deutschland in seinen Entscheidungen und seinem Verhalten, und Scholz hat das selbstverständlich auch thematisiert, aber ich habe das noch nie in einer Talkshow so lange nochmal ausdiskutiert gesehen, dass jemand sagt, wir müssen jetzt nochmal reflektieren, nicht nur was die deutsche Verantwortung ist, sondern welche Konsequenzen im Grunde genommen unsere eigene Historie haben. Und nicht furios, aber kurios für mich wurde dann seine Argumentation der Sprecherposition, in welcher er dann sagte, ich argumentiere aus einer Position einer Familie, die auch Kriegserfahrung, die sozial vererbte, intergenerationell vererbte Kriegserfahrung hat, und dementsprechend kann ich mir erlauben, mit eben dieser auch ansozialisierten Kriegserfahrung sozusagen eine Position zu dem Krieg zu haben, die sagt, nie wieder Krieg. Pazifismus, keine schweren Waffen. Und hat damit Melnik direkt angegriffen. Und die Absurdität dieser Argumentation wird ja dann deutlich, wenn man eben versteht, dass natürlich UkrainerInnen nicht nur Kriegserfahrung haben, sondern Opfer des Krieges der Deutschen sind. Also Opfer der sogenannten Kriegserfahrung, die er als Sprecherposition Argument anführen möchte. Und da war ich dann wirklich sauer, um ehrlich zu sein. Ich war wütend, weil hinzu kam, dass die Argumentation, die der Sprecherposition eigentlich eine der Wissenssoziologie ist und normalerweise eben in Diskursen über marginalisierte Gruppen Einsatz findet. Also man sagt dann eben die betroffenen Sprecherpositionen, zum Beispiel eben Menschen, die in irgendeiner Form gesellschaftlich in einer Minorität sind oder anders marginalisiert werden. Und dementsprechend hat er die Erfahrung, die Betroffenheitserfahrung, auch gewissermaßen historisches Opfer eines Krieges zu sein, welches das eigene Land zu verantworten hatte, als eine betroffenen Sprecherposition präsentiert, die ihm ein argumentatives Recht gibt, zu widersprechen, also dem Krieg zu widersprechen. Und das fand ich einfach schlimm. Und dann, um den ganzen Bogen zu schließen, aber auch symptomatisch für einige Momente der Erinnerungskultur. Und da würde ich gerne einen Text zitieren von Thierry Scherbel, der Journalist, Taz-Autor, den Unterschied ausgemacht hat zwischen den verschiedenen Nie-Wieders, die wir in Deutschland gerade verhandeln. Nämlich nie wieder Krieg auf der einen Seite und nie wieder Auschwitz auf der anderen Seite. Und Menschen, die vornehmlich hier pazifistisch argumentieren und sagen, nie wieder Krieg, sehen erstmal das historische Leiden des Krieges nicht nur der anderen, sondern auch bei sich selbst, offenbar als Grund oder als argumentative Grundlage für dieses Nie wieder. Wohingegen die andere Gruppe der Menschen argumentiert nie wieder Auschwitz und dementsprechend einen komplett anderen Modus des Argumentativen geht in Bezug auf den Schutz der Ukraine beispielsweise vor eben einem Genozid. Wie hast du diesen Auftritt wahrgenommen?
Ähnlich wie du, ich denke schon wieder, also es ist sehr interessant, was du gesagt hast, ich muss schon wieder an drei Stellen schon wieder weiterdenken, weil du ja anfangs auch über die historische Verantwortung gesprochen hast der Deutschen aufgrund des Zweiten Weltkrieges und wie sie sich heute auswirkt. Und ich sehe es wie so oft eigentlich vielleicht ein bisschen simpler, vielleicht auch zu simpel. Die Frage ist ja nur, wenn man bei dem Begriff der historischen Verantwortung bleibt, die ja bedeutet, eine Verantwortung aus der Vergangenheit heraus, aus der Geschichte. Für wen? Für sich oder für die anderen?
Ja.
Welzer argumentiert ja mit der historischen Verantwortung für uns. Wir haben damals auch Schaden erlitten, Klammer auf. Warum wird halt eben nicht diskutiert, Klammer zu. Deswegen müssen wir heute umso mehr schauen, dass wir Schaden von uns abwenden und Angst davor ist berechtigt. Punkt. Das muss man ja mal so stellen lassen. Und das zweite Wort, was mir aufgefallen ist bei deiner Argumentation, ist das Wort ansozialisiert. Und das finde ich interessant, also dass wir die Angst vor dem Weltkrieg und vor dem Russen, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, ansozialisiert bekommen haben. Und ich glaube, da hilft es auch nochmal, sich zu überlegen, ist es wirklich ansozialisiert oder ist es eben vererbt? Und inwieweit wird mit dieser Angst gerade auch wieder gehebelt und argumentiert? Ist sie wirklich so da oder nutzt eine Seite sie auch für die eigene Agenda? Weil, also es gab jetzt zum Beispiel ja noch nicht die ganz, ganz großen Demonstrationen gegen die schweren Waffenlieferungen. Also das ist ja schon auch einfach ein Diskurs von bestimmten Personen und bestimmten Lagern in der Öffentlichkeit. Aber ich sehe es natürlich wie du, sich eine besondere Kompetenz für den Frieden selbst zuzugestehen, wie Welser es tut, aufgrund einer Verantwortung für den schlimmsten Krieg in der Geschichte der Menschheit, ist schon eine Umdrehung, die muss man erstmal hinlegen. Das muss man einfach sozusagen neidlos erstmal anerkennen. Wir haben damals die halbe Welt mit Krieg, Verwüstung und Völkermord überzogen. Deswegen haben wir heute ein besonderes Wort darin, ob wir unseren Frieden riskieren oder nicht. Also diese zwei Pole auch so innerhalb von einem Satz zusammenzubringen und das nicht zu merken und sich damit in eine Talkshow zu setzen, das finde ich schon, fand ich schon auch spektakulär und muss sagen, es geht mir wie du, Harald Welzer ist ein durchaus sehr verdienter Wissenschaftler, der gerade hinsichtlich der Forschung über das Dritte Reich, über Täterschaft, über Verarbeitung, über Gespräche in Familien darüber, über die Frage, wer waren die TäterInnen und warum und wie funktioniert Verdrängung bis in Generationen danach, unheimlich wichtige Forschung beschrieben hat. Man könnte fast sagen, bahnbrechende Forschung. Umso mehr fällt es einem auf, wie verdreht diese Argumentation ist. Zumal gegenüber den UkrainerInnen. Und du hast mich darauf hingewiesen, Klaus von Donani sagte bei Maischberger in ganz anderen Worten, in einem ganz anderen Gestus, etwas sehr Ähnliches. Er sagte, schaut euch die Bilder vom zerbombten Hamburg an. Das ist die Grundlage, auf der wir argumentieren und uns schützen müssen. Und ich würde natürlich mit ihm gehen und sagen, ja, das sind furchtbare Bilder. Und es war auch eine furchtbare Zeit und es hat furchtbare Opfer gekostet. Aber wer hat denn da warum was zerbombt? Das ist ja wohl völlig unmöglich. Das ist ja keine intellektuell satisfaktionsfähige Position in der Öffentlichkeit in diesem Konflikt, die Wirklichkeit so partiell zu betrachten, die Geschichte sich so rauszuschneiden wie so ein Tortenstück. Und mir macht es insofern Sorge, weil es gibt natürlich immer Leute, die in Talkshows Dinge behaupten, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber ich finde schon, dass, und deswegen sprechen wir auch heute fast eine Woche danach noch drüber, dass mit dem Auftritt von Harald Welzer bei Anne Will und einigen gleichgeordneten Auftritten etwas sich im Diskurs verschoben hat, was ich am Anfang des Krieges nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Ich finde wirklich, und das kann man jetzt, können wir vielleicht auseinanderklamüsern, oder du wieder, wirst mir vielleicht auch widersprechen, aber ich finde wirklich, dass da eine Diskursverschiebung im Sinne des Overtone-Windows stattgefunden hat, also des Bereich des Sagbaren in einem Diskurs, mit welchen Positionen kann ich in die Öffentlichkeit gehen und ohne sanktioniert zu werden, ohne dass es verboten wird, ohne dass ich so heftigen Gegenwind bekomme, dass ich quasi zum Verstummen gebracht werde. Und ich glaube, man kann sagen, Harald Welzer hat da auch viel Zustimmung erfahren. Sicherlich ambivalent, die Reaktion darauf. Und da ist wirklich, hat sich wirklich etwas verändert, dass Deutschland aufgrund seiner Tätergeschichte den Opfern etwas vorschreiben will. Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ich zuerst auch nicht, aber wenn ich es genauer durchdringe, dann vielleicht doch ein bisschen schon, weil es gibt natürlich eine Form von Erinnerungsstolz auch in Deutschland, also das Weltmeistersein der Erinnerungskultur und das eben vermeintlicherweise besonders richtig gemacht zu haben. Und aus diesem Schuld, aus einer ganz komischen, ich weiß, eine ganz absurde, deswegen habe ich auch das Wort kurios vorhin benutzt, absurde Umdrehung, die eigene Schuld und die Reflexion über die eigene Schuld nun als Überlegenheitsressource zu missbrauchen gewissermaßen. Und daraus, in dieser Logik, also wirklich sehr verqueren Logik, verstehe ich jetzt auch, wo das herkommt, wo jetzt umso mehr dann gesagt wird, wir haben Erfahrungen als Täter, die andere ja nicht haben, und diese Einmaligkeit unserer Erfahrungen gibt uns eben nochmal eine ganz andere Form von Expertise, in Anführungszeichen, auf Grundlage derer wir argumentieren können. Es hat eine in sich bestehende Logik, auch irgendwie im deutschen Selbstverhältnis, ist aber natürlich dadurch nicht richtiger, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich je länger man drüber nachdenkt und sein Gehirn darauf rumkauen lässt, immer unangenehmer, finde ich. Weil ich glaube, ich hatte auch den Eindruck, deswegen wollte ich das auch mit dir in Bezug auf die Erinnerungskultur ein bisschen ausrollen, dass die Selbstreflexion von Selbstkritik und Demut geprägt ist, größtenteils und eben einem historisch akkuraten Umgang mit sich selbst. Mhm. Und jetzt scheinen diese Momente durch, wo es im Grunde genommen eher eine eigene Schuldverwaltung ist, eine passiv-aggressive Schuldverwaltung. So fühlt es sich zumindest an. Mhm. Und das war ernüchternd für mich. Das war, ja.
Ich finde, diese Verschiebung verdient nochmal einen genaueren Blick darauf. Nicht, weil ich es unbedingt skandalisieren will, gewisse Aussagen, sondern weil ich glaube, man kann an diesem Fall etwas lernen. Und zwar wie Diskursverschiebung, die ja oft beklagt wird durch Extremisten, also zum Beispiel durch Rechtsextremisten, die über marginalisierte Gruppen oder MigrantInnen irgendwas Abschätziges sagen und dadurch mehr und mehr dieses Fenster verschieben, weil man kann sie nicht so davon abhalten und die Leute denken dann, ja, es ist eben jetzt sagbar, rassistische Zuschreibung zu machen. Das ist ja das, was wir kennen, was wir oft beklagen, was so seine eigenen Probleme in sich trägt. Aber hier findet ja die Diskursverschiebung anders statt. Und deswegen würde ich sie gerne nochmal in so ein paar Schritten anschauen, weil wir ja auch über den offenen Brief als Genre an sich gesprochen haben. Und der spielt da ja, also da versteht man nochmal, warum auch Leute wie wir so sensibel darauf reagieren vielleicht. Mhm. Also von Anfang an, der allererste Anfang findet ja eigentlich statt, wir haben auch hier darüber gesprochen, als Richard David Precht in seinem Podcast mit Markus Lanz der Ukraine mehr oder weniger die Kapitulation empfiehlt, beziehungsweise sich das Recht rausnimmt, darüber befinden zu dürfen. Und ich glaube, er hat damals auch schon mit der deutschen Angst vor dem Krieg argumentiert oder mit dem Verhindern des Weltkrieges. Das war eigentlich, finde ich, der Ursprung im Diskurs, aber der offene Brief natürlich in der Emma war dann die eine große Manifestation. Man kann also feststellen, als erstes stoßen da zahlreiche öffentliche Personen mit großem kulturellen Kapital, also neben Harald Welzer, ja, Ranga Yogeshwar, Juli C., Alice Schwarzer, die alle auf ihre verschiedene Art und Weisen etwas geleistet haben, die wichtig sind auf eine Art, die Reichweite haben, die stoßen in einem Raum vor, in dem es sagbar ist, zum Beispiel explizit, was im Brief steht, von einer Mitverantwortung eines Opfers zu sprechen. Also wenn der Atomschlag auf uns kommt, dann gibt es eine Mitverantwortung. Dazu muss man ja als erstes mal sagen, das ist ein Vorstoß, der viele provoziert hat, den viele nicht in Ordnung fanden. Und als erstes muss ich ja feststellen, wer spricht da? Nämlich vor allem Leute, die zu dem Sujet, zu dem Thema, zu dem sie sprechen, keine ausgewiesene Kompetenz haben. Sind keine ausgewiesenen Osteuropa-KennerInnen, sind keine WissenschaftlerInnen in den Gebieten. Und die haben allermeistens dazu bisher auch nicht publiziert oder dazu gearbeitet. So, das muss man ja einmal festhalten. Die Prominenteren von ihnen bekommen daraufhin, obwohl sie keine Expertise haben und Dinge sagen, mit denen, die man wirklich mehr als kritisieren kann, vielleicht die man nicht sagbar finden kann, in der Täter-Opfer-Umkehr zum Beispiel, sie bekommen daraufhin zahlreiche Interviews und Talkshows, um ihre Positionen in verschiedene Richtungen zu erklären und auszubauen. Und da gibt es verschiedene Beispiele. Nehmen wir mal Harald Welzer heraus, der wenige Tage danach schon ein Interview gegeben hat, im öffentlich-rechtlichen Radio, glaube ich. Der hat vor allem die Einseitigkeit der Debatte beklagt. Was ich ungewollt ironisch finde, weil ja in dieser Zeit noch ein gewisser Olaf Scholz eigentlich teilweise genau nach ihren Standpunkten gesprochen hat. Mhm. Das Spiegel-Interview greift ja genau auch die Argumentation des offenen Briefes auf. Das heißt, nur der Bundeskanzler hat diese Dinge bisher sagbar gemacht und mit ihm viele, viele andere. Wenn das einseitig ist für Harald Welzer, so, dann erkennt man daran vielleicht schon so ein verschobenes Bild des Diskurses. Edgar Selge, der Schauspieler und Schriftsteller, hat nochmal auch ganz interessant in dem Interview danach ganz explizit Deutschland in die Verantwortung gesetzt, die unverständige Ukraine zu überzeugen von etwas. Also ihnen sozusagen Vernunft einzureden. Mhm. Das wäre unsere Pflicht. Und Alice Schwarzer hat also am Ende dieser Interviewserie dann Volodymyr Zelensky direkt angegangen und hat gesagt, er hört nicht auf zu provozieren. Also eigentlich einerseits durch den offenen Brief, aber noch mehr durch die Wortmeldungen danach, die ihnen zugestanden wurden, in Qualitätsmedien auch vor allem, setzten diese Leute ein Narrativ. Nämlich nicht die Ukraine ist hier Opfer oder Protagonist und muss sich verteidigen und was können wir dafür tun, sondern wir. Wir sind das Opfer, wir werden provoziert und wir müssen deswegen etwas mit der Ukraine tun, nämlich sie überzeugen. Und wir haben den kaputten Diskurs so. Das ist ja schon, das muss man ja schon einmal festhalten. Und allermeistens werden dabei bei diesen Wortmeldungen, und das finde ich enorm wichtig und unterschätzt bisher, diese zahlreichen Behauptungen, die da aufgestellt haben, die größenteils einfach von falschen Prämissen ausgehen und die auch nicht wirklich begründet und reflektiert werden, wie wir es hier auch schon besprochen haben, die werden nur abgefragt statt kritisiert. Mir hat in den allermeisten Interviews eine dezidiert kritische Perspektive gefehlt, dass da Behauptungen wie zum Beispiel Waffenlieferungen haben noch nie Frieden geschaffen, dass dem begegnet wird und dass das, dass das nicht stehen gelassen wird. Und so wird natürlich durch diese unkritische Reproduktion in Qualitätsmedien ein Eindruck verfestigt in der Öffentlichkeit, bei den Leuten zu Hause, hier seien wichtige neue Erkenntnisse zu finden von diesen wichtigen Leuten, statt sehr, sehr heiklen Extrempositionen, die bisher nicht sagbar waren. Und dass in denselben Zeitungen, wo diese Interviews stehen, oft genug ganz viele Dinge stehen, die diese Position völlig unterminieren, fällt dann eben nicht mehr auf. Weil man muss es schon direkt konfrontieren. Sonst ist es so ein Nebeneinander und dann könnte das eine wahr sein oder das andere. Und zwei Beispiele sind für die vielen Fakten, die dabei immer wieder ignoriert werden, ist ja zum ersten Mal, dass die diskutierten schweren Waffen noch überhaupt nicht geliefert wurden. Das ist also, und die Energie weiterfließt, wir leben unsere Leben, der Kanzler war nicht in Kiew, die deutsche Regierung zögert, wo sie nur kann. Also diese lauthals beklagte, super riskante Politik, die existiert ja tatsächlich noch kaum. Es wird ja immer so schon so getan, als würden wir seit 3 Monaten wie die USA Waffen und Geld noch und nöcher reinpumpen. In diesen Konflikt stimmt ja nicht. Und was ich auch wichtig finde, die vielbeklagte Eskalationsspirale, vor der immer wieder gewarnt wird, oder die Eskalationslogik, die wird immer so gesetzt. Es wird einfach so festgesetzt. Wenn ich Gewehre liefere, dann wollen sie als nächstes Panzer. Wenn ich Panzer liefere, und dann kommt der Putin, dann gibt es den Atomschlag. Das ist die Domino-Theorie. Mhm. Und bisher muss man ja, wenn man sich die Realität anguckt, sagen, bisher hat sich die Eskalationsspirale, wenn überhaupt, in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Denn was hat die Ukraine am Anfang gefordert? Eine No-Fly-Zone. Und zwar offiziell. Und diese Forderung hat auch Resonanz erzeugt. Es gab Demonstrationen in Berlin. Es gab PolitikerInnen, die das mitgefordert haben. Davon sind sie abgewichen. Weil es eine Maximalforderung ist, die nicht erfüllbar war, die die NATO ganz klar, die hat sie ganz klar Nein dazu gesagt, aus guten Gründen. Und dann ist die Eskalation dieser angeblichen Logik eine Stufe zurückgegangen. Genauso sind zum Glück natürlich Nuklearschläge und Chemiewaffen ausgeblieben, über die man in den ersten Kriegswochen geredet hat, von die man gefürchtet hat. So, und Putin hat eben nicht weiter eskaliert, obwohl der Westen enorm involviert ist in diesen Konflikt. Also auch von der anderen Seite wird nicht weiter eskaliert. Seine Rhetorik ist ja am 9.5. sogar eher defensiver geworden. So, deswegen könnte man das alles natürlich als Anzeichen nehmen, dass die nächste völlig falsche, aber kaum kritisierte Behauptung, die ich schon erwähnt habe, dass Waffenlieferungen und Verteidigung und Krieg im schlimmsten Falle hätten noch nie Frieden geschaffen, momentan ja schlicht von der Realität widerlegt wird. Wie schon x-mal in der Geschichte, nicht zuletzt gegen Nazi-Deutschland. Wir würden ja diese Sprecherposition heute überhaupt nicht haben. Wir könnten diese Gespräche gar nicht führen, wenn genau nicht damals zwei Sachen passiert wären. Erstens, dass demokratische Staaten freiwillig in einen Krieg eingegriffen haben, weil sie gesagt haben, es ist das kleinere Übel, wir müssen das tun. Und zweitens, Waffen geliefert haben an die Sowjetunion, und zwar in enormem Stil. Tausende Panzer haben die USA geliefert, damit sie von Osten her Nazi-Deutschland besiegen können. So. Und ebenso könnte man ja auch, wenn man sagt, die oberste Priorität ist, dass ein Weltkrieg verhindert wird, sich eben fragen, wie geht das eigentlich am besten? Und da finde ich, sind die Argumente für, man sollte Putin möglichst in der Ukraine verlieren lassen, damit er nicht weiter kann, damit die Armee geschwächt ist und ihm die Lust vergeht, momentan eher besser, als auf diese Eskalationslogik zu setzen, die bisher auf jeden Fall noch nicht im Kleinsten in Gang gekommen ist. Und auch da sollte man dann lieber vielleicht fragen, was hat denn Putin bisher nicht gemacht? Also warum hat er denn zum Beispiel diesen dritten Weltkrieg nicht einfach selber angezettelt durch 2 Bomben auf Polen? 2 Bomben, nur 3 Kilometer über die Grenze und es gäbe ein Riesenproblem. Warum hat er es nicht gemacht? Weil er es nicht möchte. So, und obwohl das alles nicht aufgeht, und man könnte jeden einzelnen Punkt so wieder durchgehen, und auch viele Entgegnungen folgen und ein offener Brief, der das Gegenteil sagt von auch wichtigen Leuten. Am Ende, am vorläufigen Ende, kann Harald Welzer in dieser Talkshow dem Vertreter des Landes, das damals von Deutschland überfallen wurde und heute von Russland, Klammer auf, mit Hilfe vom deutschen Geld, Klammer zu, ausgerechnet ihn an die vererbten Kriegserfahrungen der Deutschen erinnern. Und was ist denn damals passiert in der Zeit, über die Welzer spricht, die für heute so wichtig ist und die Donani wieder erinnert? In der Ukraine sind ja damals durch die deutsche Wehrmacht und die SS Millionen gestorben. Hunderttausende wurden als ZwangsarbeiterInnen deportiert. Und allein in Babin Yar, das ist diese große Stelle des Genozids durch Kugeln, wie man es auch nennt, wo 30.000 Juden und Judinnen in 2 Tagen erschossen wurden in Kiew. Russland hat es dann bombardiert, es war in den Medien. Allein da sieht man ja schon, welche historische Verantwortung eigentlich zählen sollte. So, und mein letzter Punkt ist, sagt er das bei Anne Will, sein gutes Recht, wie reagieren wir darauf? In der SZ steht dann, dass diese Aussagen unglücklich wären. Und man beklagt Melniks Hinweise auf die deutsche Schuld im Zweiten Weltkrieg. Dass der ukrainische Botschafter immer wieder sagt, ja, aber im Zweiten Weltkrieg waren nun mal die Deutschen schuld und die haben die Ukraine überfallen. Und in der SZ steht dann wirklich, was kann man da als Deutscher noch sagen? So. Das kann man, muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Was können wir armen Deutschen heute, da diese unbotmäßigen UkrainerInnen sich erdreisten, von Russland halb vernichtet zu werden? Ausgerechnet das Land, was wir damals überfallen haben, so, das ist ja richtig dumm für uns gelaufen. Was können wir noch sagen? Man kann offensichtlich wieder sagen, wir armen Deutschen werden mundtot gemacht. Wir sind die Opfer. Und genau in dem Moment muss man einfach feststellen, dieses Overton-Window hat sich evident verschoben. Das ist sagbar bis in die Mitte der Gesellschaft. Und raushalten wäre dementsprechend eine ethisch vertretbare Position. So. Und was in der ersten Phase des Krieges, wenn man sich mal erinnert, eine Extremposition war, die man genau bei der AfD gefunden hat und Teilen der Linken und sonst nirgends, ist jetzt Mainstream auf eine Art. Und währenddessen in der Realität des Krieges sagen die meisten ukrainischen Quellen und auch die UkrainerInnen, die ich persönlich getroffen habe oder online, mit denen ich online kommuniziere, alle gleichlautend, mehr oder weniger, es gibt 100, vielleicht sogar mehr Fälle wie in Butscha. Diese Morde und Vergewaltigung, Folter an ZivilistInnen hat System und Methode. Es gibt nur noch keine verifizierten Berichte dazu. Es waren halt noch keine ausländischen JournalistInnen da. Aber das wird früher oder später rauskommen, weil sie kennen die Opfer, sie haben die Bilder. Sie haben mehr oder weniger direkten Kontakt dazu. Und wir sprechen über die vererbten Traumata der Deutschen. Das, wenn man das nebeneinander hält, fällt mir nichts mehr dazu ein.
Ja, ich glaube, die Deutschen können den Ukrainern auch nicht verzeihen, dass die sich haben angreifen lassen von Russland.
Ja, die Variation des Satzes, die Deutschen werden den Juden niemals den Holocaust vergeben.
Genau.
Also, klingt so ähnlich, ja.
Ja, es klingt halt oft, als sei wirklich Deutschland würde hier am meisten leiden unter dem Krieg. Dazu noch 2 Sachen. Ich fand auch an der Stelle im Gespräch so schwierig, als Melnik genau das ja adressiert hatte, die deutsche Schuld, und dann Welzer eben das wirklich mit einer Handgeste weggewischt hat und gesagt hat, ach, jetzt kommen Sie mir doch nicht mit dem Argument. Und das ist aus sehr, sehr vielen Gründen problematisch. Und daher habe ich jetzt aufgehorcht, als das eben in dem Artikel, in dem SZ-Artikel nochmal ein Echo fand, offenbar. Meine Frage aber an dich ist, als Welzer Richard von Weizsäcker zitiert hat und gesagt hat, dass dieser in seiner legendären Rede von der Befreiung gesprochen habe, obwohl der eigene Vater in Nürnberg verurteilt worden sei als Kriegsverbrecher. Ich habe die Intention des Satzes nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, welchen Punkt er jetzt damit setzen wollte. Also ganz ohne Hintersinn gefragt hast, kannst du mir erklären, was er genau wollte mit dem Satz?
Kannst du vielleicht noch eins genauer sagen? Was genau hat er da zitiert?
Er hat die Rede von Richard von Weizsäcker zitiert, die am 8. Mai 1985, glaube ich. Und da hat er eben dezidiert das Wort Befreiung benutzt. Also hat von der Befreiung Deutschlands gesprochen durch die Alliierten. Und dann hat aber eben Welzer gesagt, und das, obwohl sein eigener Vater, also der Vater von Weizsäcker, in Nürnberg verurteilt worden sei als Kriegsverbrecher. Mhm. Also es klang so, als würde er das als Gegensatzpaar aufmachen. Auf der einen Seite die Verwendung des Wortes Befreiung durch den Sohn eines verurteilten Kriegsverbrechers. Und ich habe einfach nicht verstanden, ich habe wirklich nicht verstanden, was jetzt das historische Argument oder was wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass es eine Aufarbeitung gab, dass sogar die Söhne der Kriegsverbrecher die richtigen Worte benutzen, dass Weizsäcker da eine klare Position hat.
Ich glaube, du bist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Irgendwie in diese Richtung ging es. Ich war sofort auch eher bei Weizsäckers Satz, den er, glaube ich, in derselben Rede verwendet hat oder kurz davor, kurz danach. Er hat ein jüdisches Sprichwort zitiert. Das Geheimnis der Erlösung liegt in Erinnerung, weil er den Deutschen eben anheimstellen wollte, nicht weiter zu verdrängen, sondern zu erinnern und darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist in dem Kontext wichtig. Und deswegen glaube ich, wenn Wälzer ihn da zitiert, dass er damit auf die gelungene Verarbeitung und Erinnerungskultur anspielt und eben versucht, die heutigen Deutschen nicht als Nachkommen von TäterInnen sozusagen gerahmt zu wissen, worauf natürlich Melnick eher hinaus will, sondern als, wie Giordano gesagt hat, schuldlos mit Schuld beladene, die natürlich eine Verantwortung geerbt haben, aber alles in ihrer Macht Stehende getan haben, in dem Fall in Person des Bundespräsidenten, um aufzuräumen damit. Und die man deswegen nicht, ich versuche jetzt mal die Diktion dieser Position zu übernehmen, ewig mit diesem Vorwurf oder ewig mit dieser historischen Verantwortung oder Schuld belangen kann. Ich glaube, er wollte da so ein Mauseloch bauen, um aus dieser Situation herauszukommen, die dann eben auch dieses etc., was kann man da als Deutscher noch sagen? Und dann kann man sich natürlich entweder entscheiden, vielleicht eher zuzuhören, oder man will halt unbedingt das Recht an der Sprecherposition zurückzuerobern. Und da sind wir zu deinem anfänglichen Punkt, dass es natürlich dieses Konzept pervertiert.
Vor allem, wenn er Melnick entgegenschleudert, bleiben Sie jetzt mal beim Zuhören.
Schwierig.
Und glaubst du, dass, weil du hast vorhin etwas Interessantes gesagt, dass wenig argumentativ gegengehalten worden ist, den Unterzeichnenden des Briefes, gerade in ihren Medienauftritten. Und ich habe mich gefragt, liegt das vielleicht daran, dass die Position erstmal eine nicht schwerer zu kritisierende, aber leichter zu verteidigende ist, nämlich die Position des Pazifismus? Führt das dazu, dass es mehr Hemmungen gibt, dem irgendetwas argumentativ auf Faktengrundlage, zum Beispiel historisch, entgegenhalten zu wollen? Oder verblendet es vielleicht sogar, dass man sagt, naja, es ist ja erstmal grundsätzlich ja nichts Schlechtes, für Pazifismus zu sein? Ergibt das Sinn?
Ja.
Weil ich glaube, es ist schwer, also man muss sich mehr Mühe geben, eine nicht-pazifistische Position zu verteidigen, als man sich Mühe geben muss, zu begründen, warum man gegen die Lieferung schwerer Waffen ist. Weil mir ist das auch aufgefallen, dass ich dachte, ja, das ist alles historisch ja nicht zutreffend in der Argumentation, aber ob dann von vornherein einfach gleich auf der ersten Ebene schon aufgegeben worden ist, das mehr zu durchdringen.
Ich glaube, dass wenn man wirklich alle Verästelungen der pazifistischen Haltung des Nichtlieferns nachgehen würde, dann würde man in den allermeisten Teilen dieser Argumentation das als so nicht haltbar angesichts der Faktenlage anerkennen müssen, dass insgesamt die Position einfach zu brüchig wäre. Und ich glaube, sehr intelligente Menschen wie Harald Welzer wissen das.
Mhm. Aber dann müsste ja von Beginn an schon die Position in Frage gestellt werden. Und ich habe mich gefragt, ob das aufgegeben worden ist, ob man da schon resigniert hat, bevor man überhaupt in die diskursive Auseinandersetzung gegangen ist.
Naja, es gibt ja auch die Theorie, dass viele Leute auf diesem pazifistischen Nie wieder intellektuell, emotional, ideologisch, auch professionell quasi ihr Leben aufgebaut haben. Und dass, wenn dieses Denkgebäude, was es ja am Ende ist, oder ein ethisches Gebäude von Gedanken, Ideen und Werten und Schlüssen, wenn das von der Realität so brutal ins Wanken gebracht wird, wenn nicht umgefegt, dann kann alles passieren, offensichtlicherweise.
Mhm.
Und wenn da noch Angst im Spiel ist, umso mehr. Was vielleicht kein schlechter Übergang ist ins nächste Thema.
Ich hätte übergeleitet mit, wir sind gut im Verdrängen.
Oh ja, unbedingt.
Denn nach Angaben der UN-Weltwetterorganisation könnte die furchteinflößende 1,5 Grad Celsius Schwelle schon innerhalb der nächsten 5 Jahre erreicht werden. Also genau gesagt 2026. Und ich glaube, warum ich diese Zahl nochmal so rauskehre, ist, dass sie für unsere gleich kommenden Überlegungen wichtig ist, weil es auch eine Frage ist, wie wir kognitiv mit dieser Zeitachse, mit dieser Zeitperspektive umgehen. Weil 5 Jahre, das ist ein Studium, das ist eine Ausbildung, das ist die Zeit, die ein Baby braucht, um groß genug zu werden, um in die Grundschule kommen zu können, wenn es schlau ist. Das ist nicht so abstrakt wie ein Jahrhundert oder wie in 30 Jahren passiert etwas. Und dennoch ist das noch ein Zeithorizont, der noch in dem Bereich des noch nicht so gut greifbaren ist, was unser Zeitmanagement und unsere kognitive Zeit, unsere Zeitwahrnehmung angeht. Kurz zu den Konsequenzen, die daraus folgt, um das mal ganz konkret zu machen. Die Wahrscheinlichkeit erstens, dass mindestens in einem dieser 5 kommenden Jahre die Temperatur von 1,5 Grad erreicht wird, liegt gerade der aktuellen Modellierung entsprechend bei 50%. Also es ist eine Chance von 1 auf 2. Und man muss auch sagen, wir hatten 2016 das bisher wärmste Jahr seit der vorindustriellen Zeit. Es war 1,2 Grad, glaube ich. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Ich sage jetzt, was alles Schlimmes passieren wird.
Lieber nicht.
Oder wir sprechen darüber, warum es eigentlich nichts verändern würde, dass ich sage, was alles Schlimmes passieren würde, dass man sich kurz erschrecken würde, während man mir zuhört. Und dann nichtsdestotrotz erstmal vielleicht eine Form von Phlegma eintritt oder zwar Bestürztheit, aber nicht sofort jetzt einen Handlungsimpuls oder so. Und ich wollte dich fragen, was machen wir jetzt mit diesen 5 Jahren als Paket der Wandlungsnotwendigkeit? Wie gehen wir mit einer für uns eigentlich greifbaren und verfügbaren Zeitperspektive um, die gleichzeitig deutlich macht, dass wir jetzt akut eine gewisse Ohnmacht haben?
Wir gehen damit, wenn ich ganz dumm dreist antworten darf und unterkomplex, wir gehen genauso mit diesen Fakten, dieser Unsicherheit, diesem Risiko und dieser Selbstzerstörung um wie immer, wie wir immer mit den kognitiven Dissonanzen, Widersprüchen unseres Lebens umgehen. Wir machen ja jeden Tag alle unvernünftige Dinge und verhalten uns nicht nach unserem Wissensstand, sondern nach anderen Faktoren, die jetzt auszubreiten, glaube ich, viel zu weit finden, ist auch nicht so interessant. Und ich würde deswegen die Frage so ein bisschen, wenn ich darf, so ein bisschen umdrehen. Was sollten wir denn tun, beziehungsweise was müssten wir denn tun? Was ist denn im Bereich des Möglichen? Denn das ist ja eine Binse und es stimmt leider auch, dass wir jetzt, wir beide, wenn wir uns das drüber unterhalten, sagen, jetzt müssen wir aber 5 Jahre unbedingt irgendwas tun, es aufzuhalten, wäre uns nicht möglich, nicht im geringsten. Ja. Aber wir könnten das nicht aufhalten, versuchen, so gut wie möglich aufzuhalten. Also wir könnten die Verdrängung nicht zulassen. Wir könnten sie so schwer wie möglich machen. Und damit darf ich kurz ins ganz Konkrete kommen, weil ich es wirklich einen extrem spannenden Fall finde. Es gibt eine Gruppe von Menschen in Großbritannien, die nennen sich die Tire Extinguishers. Also nicht die Fire Extinguishers, die Feuerlöscher. Ich finde das Wortspiel schon bemerkenswert. Sondern die Tire wie Rad, wie Reifen eines Autos. Die Autoreifenlöscher. Diese Gruppe behauptet, sie hätten seit März über 3000 Autos bearbeitet und die Luft aus den Reifen gelassen, die Reifen zerstört, aufgeschlitzt, punktiert. Und zwar von SUVs. Und sie sagen, dass sie in der nächsten Zeit weitere Tausende versuchen werden zu erwischen. Und dass sie auch nicht aufhören werden, wenn diese Aktionen in Unfällen münden. Sie wollen damit, und das sagen sie ganz offen, den SUV-Fahrern Angst machen. Und damit erfüllen sie, das ist, glaube ich, die erste wichtige Feststellung dabei, die Lehrbuch- und etymologische Definition von Terroristen. Ihr Werkzeug ist die Angst. Sie wollen ein politisches Ziel erreichen. Sie wollen gehört werden, indem sie Angst verbreiten. Und sie sagen, ich übersetze das so grob, eine Sprecherin, ein Sprecher hat in UK den Medien gesagt, es kommt ein Punkt, an dem freundlich nachfragen und protestieren aufhört zu wirken. es ist jetzt Zeit für Aktion. Wir müssen die Maschinen, die uns töten, sabotieren. Manche von uns leben nahe sehr viel befahrenen, sehr verschmutzten Strafen und werden langsam aber sicher von den Dreckschleudern, frei übersetzt, erstickt. Andere sind Fahrradfahrer, die einmal zu oft fast von einem SUV totgefahren werden worden wären. Wir sind alle darin vereinigt in der Erkenntnis, dass die Wissenschaft ganz klar sagt, dass SUVs ein Climate Disaster wären, also eine eigene kleine Klimakatastrophe. Was ich auch interessant finde, was ich selber gar nicht wusste, dass SUVs 20% mehr Energie verbrauchen als normale Autos. Okay, das wusste ich noch. Und dass deshalb über die letzten 10 Jahre sie den Flugverkehr überholt haben. Ich weiß nicht, ob das für SUVs gilt oder Autos insgesamt, aber auf jeden Fall ist es ein größerer CO2-Ausstoßer, dieses Feld, als der Flugverkehr und damit der zweitgrößte. Mhm. Und obwohl man das weiß und auch diese Warnung, wie du sie aufgemacht hast, vor der Klimakatastrophe und die Entwicklung und 1,5, weiß man alles, sind von 2020 auf 2021 nochmal die SUV-Sales 10% gestiegen und inzwischen machen sie 45% aller Neuwagen weltweit aus. Weltweit. Das sagt die International Energy Agency. Und die Aktivistinnen oder Terroristinnen, je nachdem wie man will, sagen, sie hören erst damit auf, wenn es keine SUVs mehr in urbanen Gebieten gibt in der UK, wenn die Regierung einen Importbann verhängt auf SUVs und wenn die Steuern aufgrund der Verschmutzungslevels SUVs quasi finanziell unmöglich machen und massiv investiert wird in kostenlosen, sinnvollen, günstigen öffentlichen Nahverkehr. Und bis die Politik das macht, sagen sie, machen sie weiter, indem sie quasi das Problem selber lösen, weil ein SUV, der natürlich platt ist, kann nicht fahren. Und bevor ich dich frage, ob du es gut findest, würde ich einmal einen Spruch von unserem Verkehrsminister dagegen halten, um es auch ein bisschen nach Deutschland zu holen, das Problem. Der heißt Volker Wissing, ist von der FDP. Und der hat gesagt, man solle doch bitte, um Energie zu sparen und das Klima zu schützen, nicht mehr so oft sein Essen fotografieren. Und dann online stellen, weil das würde ja auch Energie verbrauchen und Energie ist CO2. Gleichzeitig betreibt er natürlich den nötigen Umbau unserer Mobilität, unserer Verkehrssysteme, des öffentlichen Nahverkehrs sehr langsam, sagen viele. Er hat simple Maßnahmen wie das Tempolimit zum Beispiel nicht verhindert und gilt generell nicht gerade als Vorantreiber der grünen Transformation. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wenn dann jemand sagt, aufgrund der Dinge, die du ausgeführt hast, der Warnung, der Katastrophen, der ganz klaren Daten, Zahlen, Fakten, Wissenschaft bezüglich der SUVs, eines konkreten Problems und einer politischen Art von ignoranter Wirklichkeitsverregierung. Wenn dann jemand sagt, ich muss jetzt zivil ungehorsam werden und zwar nicht so wie die letzte Generation und andere, die sich irgendwo festkleben und eben Aufsehen erregen wollen und eigentlich mehr oder weniger random alle möglichen Menschen treffen können, sondern ich gehe jetzt gezielt gegen die größten Verursacher und stoppe die Ursache dieser Krise, soweit ich es privat eben tun kann. Findest du das gut oder ist das falsch?
Ich muss nochmal nachfragen. Du hast zu Beginn gesagt, dass Sie sagen, dass Sie das machen ohne Rücksicht darauf, ob ein Unfall daraus entstehen könnte oder jemand umkommt? Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, das haben Sie gesagt. Das würden sie in Kauf nehmen. Das war natürlich wahrscheinlich die erste Nachfrage. Ja, aber da können ja Unfälle entstehen. Stimmt ja auch. Ist nicht ganz ungefährlich. Und sie haben gesagt, das nehmen sie in Kauf. Müssen sie ja auch. Also wenn sie sagen würden, das nehmen wir nicht in Kauf, das wäre nicht konsistent.
Das wäre nicht konsistent, aber das ist für mich natürlich die Form von, das ist selbstredend die Grenze von jeder Form von zivilen Ungehorsam in dem Moment, wo in Kauf genommen wird, dass jemand zu Schaden kommt.
Also ich würde mal die Argumentation dahingehend noch erweitern, dass sie sagen, die SUV-FahrerInnen nehmen ja auch in Kauf, dass die ganze Welt zerstört wird.
Mhm. Okay, dann erweitere ich wiederum die Perspektive von, wie ich auch finde, du sie treffend genannt hast, nämlich Terroristen. Es gab ein interessantes philosophisches Paper von 2019 von zwei Philosophen. Ich glaube, Dial und Frew heißen die beiden. Und die haben argumentiert, dass Climate Change eine Form von Kriegssituation ist. Interessanterweise hast du auch mal ähnlich argumentiert, dass es interessant wäre, wenn man den menschengemachten Klimawandel als kriegerische Handlung oder Kriegssituation wahrnehmen würde, weil dann die Mobilisierungen sofort andere wären. Mhm. Und in diesem Paper argumentieren sie mit Grundlage der Theorie des gerechten Krieges. Es gibt ja eben in der Kriegsethik oder in der moralphilosophischen Auseinandersetzung mit Krieg die Vorstellung, dass es so etwas wie einen gerechten Krieg geben kann, vor allem wenn er den Zweck der Selbstverteidigung hat, dass auf theoretischer Grundlage des gerechten Krieges es berechtigt ist, wenn beispielsweise Inseln, niedrig liegende Länder, die als allererstes von dem menschengemachten Klimawandel betroffen werden, von den Konsequenzen in Form steigender Meeresspiegel, dass sie jede Form von Gegenwehr und Selbstverteidigung mobilisieren, um sich gegen diesen Aggressor, nämlich die Klimakrise, zu verteidigen, dass das absolut gerechtfertigt wäre und dass sie das dementsprechend auch ohne Absprache, internationale Absprache zum Beispiel machen könnten mit umliegenden Ländern oder global oder so. Und sie benutzen das Beispiel des Geoengineerings, um ein Instrument zu nennen, was sie eigentlich berechtfertigterweise, also diese Länder, eben sofort benutzen könnten, um ihr Territorium zu schützen, so wie man es normalerweise schützen würde vor einem Aggressor. Mhm. Und wenn ich jetzt diese Logik weiterdenke und mir in einem hermeneutischen Wohlwollen dieser Situation mit den Terroristen vorstelle, dass sie sagen, wir sind gerade in einer Kriegssituation und SUV-Fahrer sind sozusagen Kollaborateure der Klimakrise, Kollaborateure des Aggressoren. Mhm. Und wir fühlen uns bedroht und deswegen erscheint es uns eine legitime Waffe, sie zu sabotieren. So wie in einem Geriat-Krieg man das auch machen würde, also einmal den Schraubenschlüssel in die Kriegsmaschinerie schmeißen und hoffen, dass das dann eben nicht mehr weiterfahren kann. Dann verstehe ich intellektuell die Drastik, aber kann sie ja moralisch und ethisch nichtsdestotrotz nicht mitgehen.
Naja, man müsste sich entscheiden, ob man diesen Kriegsvergleich statthaft findet oder nicht,
konsistent aufrecht hält oder nicht, ja.
So, und ich würde ihn auch ablehnen in hinsichtlich einer ethischen Diskussion. So, ich finde ihn intellektuell interessant, aber er taugt natürlich nicht ethisch, weil es stimmt nicht. Und wir leben ja in, zumindest diese SUV-FahrerInnen leben ja in einem demokratischen Staat, in einem Rechtsstaat. Und da gibt es gewisse Regeln, wie wir Sachen aushandeln. Und der Schraubenzieher in das Eigentum des anderen gehört nicht dazu. Mhm. Weil es ist eben kein Kriegsrecht. Im Kriegsrecht wäre das eine andere Sache.
Mhm. Ja, man könnte aber argumentieren, dass sie sich in einem Krieg wähnen, dass es dann für sie berechtigt ist.
Sonst nee, kann man nicht, ehrlich gesagt. Weil ich kann auch nicht sagen, ich fühlte mich von dir so provoziert, ich musste dich hauen. Das ist ja keine, also ich muss ja es objektivieren können.
Aber dann haben wir doch unsere Antwort, was von dieser Form von Terror zu halten ist.
Nein, wir haben die Antwort auf diese Ebene des Kriegsvergleichs oder diese Kriegsanalogie, wenn man das so sagen kann. Die schon, absolut. Ich würde noch ein paar andere Sachen testen. Ich würde zum Beispiel, du argumentierst ja immer sehr kundig auch mit der Not zum zivilen Ungehorsam. Mhm. Und damit haben wir so ein bisschen die Aktionen der letzten Generation legitimiert, die nicht legal sind, aber legitim im Sinne einer übergeordneten Rechtsphilosophie, die sagt, wenn das Regime, unter dem du lebst, aus welchen Gründen auch immer ungerecht ist, dann hast du das Recht zum zivilen Ungehorsam. So, das gibt's auch in der Demokratie. Könnte man da ja genauso anwenden, beziehungsweise müsste man diskutieren, ob ziviler Ungehorsam nur dann erlaubt ist, wenn er gegen die Allgemeinheit geht und nicht direkt verkausalisiert spezifische Gruppen treffen will, wie die SUV-FahrerInnen.
Nein, ich halte tatsächlich auch einen gruppenbezogenen Protest durchaus für legitim in der Sache. Aber wie gesagt, die Grenze ist ja da gezogen, wo eine demokratische oder eine rechtsstaatliche Grenze ja überschritten wird.
Aber macht die letzte Generation auch mit den Autobahnsperren. Das ist dann der gleiche Fall.
Ja, aber sie bringen keine Menschenleben in Gefahr.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber die Argumentation mit der Schwangeren im Krankenwagen, die da nicht durchkam, dann müsste man einen qualitativen Unterschied machen und sagen, die bringen viel weniger Menschenleben in Gefahr. Mhm. Ja? Mhm. Dafür bringen sie nur die Menschenleben in Gefahr, die eben im Sinne der Zerstörung auch verantwortlich gemacht werden können. Und die Schwangere im Krankenwagen, die durch den Protest nicht durchkommt, die kann auch die beste KlimaschützerInnen sein.
Okay. Jetzt ist die Frage der Verantwortung, die du gerade benannt hast. Also man versucht dann, den Angriff zu starten auf die Person, die man für verantwortlich hält, für das Problem, das man lösen möchte. Die Frage ist jetzt, ist der Endverbraucher, ist der SUV-Konsument tatsächlich verantwortlich zu machen für überhaupt die Existenz dieser Autos, die 20% mehr Emissionen haben, überhaupt für ein autoindustriell geprägtes Land, was Autos als Statussymbole verkauft und vermittelt, was Reisen mit der Bahn, glaube ich, teuer macht. Also sind das tatsächlich dann die richtigen Empfänger für diese Form drastischer Gewalt und Sabotage? Oder sind wir dann nicht wieder bei der systemischen Frage? Also müssten sie dann nicht eben tatsächlich die Laufbänder, die diese Autos produzieren, kaputt machen oder so? Mm. Wenn wir schon so drastisch sind. Ich finde es ja, also ich versuche es nur mitzudenken. Ich lehne es gerade immer noch ab in allen Facetten.
Aber ja, nee, richtig. Ich glaube es schon, weil wenn diese Leute die Autos nicht kaufen und fahren würden, gäbe es kein Problem.
Ja, eben, aber dann.
Und wenn ich mit einem großen Schraubenzieher alle SUVs lahmlegen könnte, auf einen Schlag, wäre ein sehr, sehr großer Teil des Problems raus. Insofern ist es genauso legitim oder nicht legitim, die Autos platt zu machen, wie die Förderbänder zu stoppen.
Nein.
Nicht?
Jein, aber die Autos, erstens gehören sie Einzelpersonen und zweitens, wie gesagt,
ist... Aber die Förderbänder gehören juristischen Personen. Also ist das gegen juristische Personen erlaubter?
Es ist auf jeden Fall Teil einer Ökonomie, die dadurch aufgebrochen werden soll. Aber ich glaube, wir drehen hier ja, also wir können ja die Argumentation, die wir in Bezug auf den Klimaschutz oft anwenden, dass es eben nicht verindividualisiert werden sollte und die Verantwortung für die Rettung der Welt auf eine Person gelegt werden, auf die Schultern einer einzelnen Person gelegt werden sollte, dass die keine Plastiktüten mehr einkauft oder so, sondern systemische Veränderungen gefordert werden, berechtigterweise, weil sonst das Problem auch nicht zu lösen ist, kann man doch auch genauso auf diese terroristische Aktion anwenden und sagen, auch hier ist eine Verindividualisierung, wenn man zu einzelnen SUV-Fahrern hingeht und ihre Reifen aufsticht. Es muss eine Form von zivilen Ungehorsam gegen eine Institution, die das systemische Problem in irgendeiner Form vereint oder aggregiert stattfinden. Und ich weiß nicht, ob die Laufbänder der perfekte Ort sind, aber auf jeden Fall erscheinen sie mir mehr ein institutionalisierter Ort dessen, was man angreifen möchte, als jetzt das einzelne Auto von einem einzelnen SUV-Fahrenden. Also, und noch, was wir noch gar nicht besprochen haben, kurz die Angst. Du hast die Angst als Argument genannt ihrer Perspektive. Also das, was sie angeben, dass die Menschen Angst haben, jetzt mit dem SUV zu fahren.
Ja, sie sollen Angst bekommen, genau.
Ja, ist das, also das ist doch keine demokratische, das ist doch keine demokratische Form von Protest.
Das hat niemand gesagt. Die Frage ist, vor dem Hintergrund, was du vorhin beschrieben hast, der enormen Verdrängung, die man beenden will, weil man sagt, sonst geht einfach die Lebensgrundlage für alle kaputt, und zwar für alle, weil ein kleiner Teil überkonsumiert, also ein kleiner Teil der Menschheit, vor allem auch SUV-FahrerInnen, machen den Planeten für alle kaputt und gefährden Milliarden von Menschenleben. Und deswegen ist das sozusagen ein sehr, sehr viel kleineres Übel und ein kleines Mittel, um sie aus dieser Verdrängung rauszuholen, und wenn es mit der Emotion der Angst sein muss, weil es anders ja offensichtlich nicht funktioniert. Also man kann immer noch sagen, es ist nicht legitim, aber ich finde, nur die eine Seite anzuschauen, das reicht nicht.
Okay, ich finde es logisch, aber ich finde es auch nicht legitim.
Ja, ich finde es interessant. Ich bin unentschlossen, ehrlich gesagt, weil ich natürlich völlig sehe, dass dieses Inkaufnehmen von Unfällen, das widerstrebt mir natürlich intuitiv. Natürlich würde ich niemals einfach sagen, ja, recht haben sie, wenn sie auch diese Dreckschleudern fahren müssen, sie haben sie selber schuld, diese bösen FahrerInnen. Das finde ich, also es ist einfach unmenschlich und glaube ich, auch nicht zielführend, aber ich finde, immer wenn man aus der Richtung der drohenden Konsequenzen argumentiert, die auf uns warten, wenn wir es nicht schaffen, demokratisch und friedlich durch die Kraft des besseren Argumentes und unsere repräsentativen Prozesse und systemische Transformation und so weiter, all das, was wir uns wünschen, wenn wir das nicht schaffen, was uns dann droht, das wieder zurückgekoppelt, dann komme ich ins Zweifel.
Okay, aber da sind wir ja wieder bei so utilitaristischen Überlegungen und die Frage, welche Mittel, welche Zwecke legitimieren. So, und da würde ich einfach ziemlich dezidiert sagen, das ist zu Ende gerechnet nicht, sorry, aber in Kauf zu nehmen, dass jemand in einem Straßenverkehrsunfall geraten könnte aufgrund aufgestochener Reifen und stirbt, weil ein SUV fährt, zur Strafe dafür, dass er ein SUV fährt, um zu legitimieren, dass die SUVs mitverantwortlich sind für eine Klimakrise, an der noch mehr Menschen sterben werden weltweit, ist einfach kein ethischen Vektor, den ich mitgehen kann. In irgendeiner utilitaristischen Parallelwelt auch nicht.
Ich glaube, ich wäre da bei dir. Ich würde nur einmal noch Erbsen zählen und sagen, es ist nicht zur Strafe. Es ist keine Sanktion.
Es ist eine pädagogische Maßnahme dafür, dass dieses Auto überhaupt gekauft worden ist und gefahren wird von dem Fahrzeugführenden.
Nein, es ist als erstes Mal, es ist keine pädagogische Maßnahme, sondern es ist eine physikalische Maßnahme. Solange dieses Auto fährt, wird das Problem größer. Wir sorgen dafür, dass es nicht mehr fährt, also wird das Problem nicht weiter größer oder kleiner, je nachdem, wie man es sehen will. Und in zweiter Ordnung, dass es dann der Terrorismus ist, weil wir nicht alle lahmlegen können, wollen wir, dass die, an die wir nicht kommen, so viel Angst haben, dass sie von selber die Autos stehen lassen.
Man schafft also Präzedenzfälle, um Angst zu schüren, und die Angst macht, dass die Leute disziplinierter sind. Das hat für mich ein pädagogisches Moment. Man bestraft den großen Bruder, damit der kleine Bruder sieht, dass er es nicht machen sollte.
Ja, so stimmt. Ja, jetzt verstehe ich, wie du auf die Strafe kommst. Genau. Dann könnte man jetzt natürlich sagen, ist Terrorismus eigentlich immer eine Form von schwarzer Pädagogik, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ja. Okay, aber da, ja, dann verstehen wir uns richtig. Ich würde noch ein letztes Denkexperiment anbieten, was mich auch in diesen Fall so ein bisschen reingetrieben hat, dass jemand das getwittert hat. Er heißt Marcel Weiß auf Twitter, man sollte ihm folgen, nicht nur deswegen. Und gesagt hat, sinngemäß, ich gebe es jetzt so in meinem Denken und in meinen Worten wieder, wir werden uns eines Tages fragen oder fragen lassen müssen, warum wir nicht viel früher, viel mehr, viel drastischer zu solchen Maßnahmen gegriffen haben, die natürlich problematisch sind und Kollateralschäden auslösen werden, weil wir noch die Chance gehabt hätten, zu einem relativ kleinen Preis, das ist jetzt meine Überlegung, eine unfassbare Katastrophe zu stoppen. Und diese Ex-Post-Betrachtung finde ich problematisch aus philosophischer Sicht, weil du damit natürlich immer alle möglichen gegenwärtigen Dilemmata oder ethischen Probleme wegräumen kannst durch diese vorweggenommene Zukunft. Ich finde sie aber humanistisch einleuchtend. Wir müssen Dinge vom Ende her denken und wir sehen ja das Ende. Wir haben ja genug Daten. Darüber müssen wir nicht diskutieren.
Die Frage ist, dass absolut, also es ist auch eine legitime, nicht nur Denksportaufgabe, sondern ein legitimes Instrument in der Moralphilosophie, das Ergebnis als Startpunkt zu haben. So, und wir wissen jetzt, wir können ja ausrechnen, es werden viele, viele Menschen sterben, trinken Hitzetote, es wird Fauna und Flora mitgenommen werden, Korallenriffe 90% und so weiter. Das ist also der vorläufige Endpunkt beispielsweise dieser 5 Jahre, die wir abschätzen können, und müssen dann rückwärts überlegen, wie können wir genau das alles verhindern. Das darf alles nicht eintreten. Beziehungsweise, warum tun wir nicht genügend, um zu verhindern, dass es eintritt? Und dennoch sind die Schlussfolgerungen ja, aber also selbst wenn sie retroaktiv funktionieren, sind sie ja in der Antizipation nicht immer konsistent und korrekt. Und deswegen, ja, bin ich bei dir, wenn du sagst, ethisch schwierig, humanistisch nachvollziehbar. Aber auch im Modellieren schwierig. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein gutes, also auch, das benutze ich auch gerne, das Alien-Experiment. Oder was werden unsere Kinder sagen, was werden unsere Enkel sagen, was werden Menschen in 2100 sagen, wenn wir ihnen sagen, ja, da war so ein Typ, der heißt Wissing, der hat im Internet gesagt, postet nicht so viele Bilder vom Essen, um Energie zu sparen, und macht basically eine Tempo-130-Zone im Internet auf, weil das verschwendet sonst alles so viel Energie. So, stellt man auch fest, okay, es ist alles sehr kurios, aber was ist dann die Konsequenz daraus? Aus, beziehungsweise legitimiert man dann jede Handlung, die jetzt daraus erfolgt.
Genau, und
das finde ich schwierig.
Das ist so der Punkt, an dem ich mich, also wo ich unter Schmerzen und unbefriedigt, aber dann doch, glaube ich, auf meine uralte, ewig gleiche, langweilige, aber glaube ich, ethisch konsistente Position zurückretten würde. Solange wir innerhalb der Gesetze und der Demokratie und auch des guten Geschmacks sozusagen noch nicht alles ausgeschöpft haben. Und das haben wir nicht. Solange die Straßen noch nicht brennen durch Demonstrationen, dürfen die Autos nicht brennen.
Ja. Ja, absolut. Es ist auch rein auch ressourcenökonomisch gedacht. Also Energie hat es, Ressource und Energie hat ja beides eine Doppeldeutigkeit jetzt in unserem Gespräch. Ich meine wirklich in der Wirtschaftlichkeit der eigenen Ressourcen oder nach dem Pareto-Prinzip. So, sinnvoller doch erstmal alle politischen Entscheidungen zu durchdenken, ökonomischen Entscheidungen und Hebel zu benutzen, wirtschaftliche Hebel zu benutzen, positiven Lobbyismus noch mehr irgendwie zu bestärken. Diese ganzen Aspekte, das wurde natürlich noch nicht ausgeschöpft. Und da muss klar mehr Mobilisierung stattfinden. Aber ich könnte wiederum, um dieses von hinten her denken Beispiel nochmal anzuwenden, meiner Enkelin nicht erklären, warum man gesagt hat, wir haben alles kaputt gemacht, bevor man nicht noch die anderen ökonomischen Hebel einmal durchgedacht und durchdekliniert hat. Ich sehe schon meine Ur-Ur-Ur-Enkelin 2083 dann sagen, ja, aber okay, schön und gut, ihr habt alles angezündet, aber warum habt ihr denn nicht einfach da eine Besteuerung mehr irgendwie gemacht?
Ja, weil Entschuldigung, weil da ja aber der Adressat durcheinander geht. Du bist nicht Volker Wissing.
Nee,
du kannst diese Besteuerung nicht einführen.
Nein, aber ich bin klar.
Und deswegen könnte deine Enkelin das nicht von dir verlangt haben. Sie könnte nicht sagen, ja, warum habt denn ihr den CO2-Preis nicht gehoben?
Dann könntest du sagen, mehr die Grünen gewählt. So.
Ich konnte es nicht. Und dann kannst du sagen, ja, ich habe ja die Grünen gewählt. Aber wenn sie sagt, warum hast du den Schraubenzieher nicht in die Hand genommen? So, das wäre im Bereich deines Möglichen. Das ist ja die Krux, das ist ja auch das Problem, dem sich wir, Leute wie wir, wenn ich das mal so sagen darf, gegenübersehen. Weil wir können natürlich immer weiter eskalieren. Und wir müssen uns immer fragen, müssten wir nicht eskalieren, während die anderen weiter SUV fahren? Grob gesagt, gar nichts machen.
Jetzt kann ich nur noch mit Vulgäroptimismus reagieren.
Das ist gut. Lass uns vulgäroptimistisch aus dieser Folge aussteigen.
Ja.
Ach man, jetzt haben wir sogar meine Sommerfreude von Anfang irgendwie kaputt gemacht. Da ist es zu warm. Verstehst du? Es ist furchtbar. Was gibt es Erfreuliches?
Erstens nächste Woche eine neue Piraten seiner Powerplay Plus Folge mit dir, Friedemann.
Ja, ich weiß noch nicht, worüber ich sprechen werde, aber ich weiß, worüber du gesprochen hast in der vergangenen Piratensender Powerplay Plus Episode, die wir hier nochmal bewerben wollen, nämlich über die Betrugsanfälligkeit des Berufsbildes Influencers. Liebe Kinder, Augen auf. Bevor ihr Influencerin werdet, schaut euch erstmal die Abgründe an, am Beispiel eines gewissen Finn Klimans. Diese Episode von und mit Samira gibt es in den Plus-Bereichen dieses schönen Angebotes, die ihr findet, erlaubt es mir noch einmal zu sagen, bei Steady, bei Patreon, bei Spotify und Apple jeweils in den Premium-Bereichen. Da könnt ihr uns unterstützen, da freuen wir uns enorm drüber. Es haben schon viele Leute gemacht. Tut es ihnen nach, es gibt tolle Gimmicks, es gibt jetzt demnächst dann auch, wir schicken euch sogar was, das kann man glaube ich schon mal verraten. Und jetzt verkünden wir noch den Gast für nächsten Freitag, 20.05. Wer wird sein, Samira?
Es wird die ganz fantastisch und fabelhafte Düsen Tickerl sein, die mit uns auf der Bühne spricht.
Exakt, sie ist gelernte und praktiziert habende Journalistin, Menschenrechts Aktivistin und auch auf dem Sprung, würde ich mal behaupten, Politikerin zu werden. Und darüber wollen wir sprechen.
Es wird schön.
Und jetzt gleich, Samira, gehen du und ich lesen.
Das ist richtig. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ein schönes Wochenende euch allen und viel, viel Sonne wünschen wir euch.
Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!